Deutschlandfunk Interview.
Norbert Röttgen hat gerade eben hier von einem Ansehensverlust Deutschlands bei den Bündnispartnern gesprochen, aber der ist ja auch Oppositionspolitiker. Viola von Kramon dagegen ist Abgeordnete des Europaparlaments von den Grünen. Umso bemerkenswerter war, was sie am Mittwoch in unserer Deutschlandfunksendung zur Diskussion gesagt hat. Hören wir mal rein.
Ich bin seit 1996 in der Ukraine und habe dort immer nur wohlwollende Stimmen, trotz der Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkriegs von den Ukrainerinnen und Ukrainern über Deutschland gehört. Jetzt hat man nur noch Verachtung für uns übrig, wirklich nur noch Verachtung. Ich meine, Führung ist ein schlechtes Wort im Deutschen, aber diese Leadership, die jetzt wirklich absolut benötigt würde, wenn es die Amerikaner nicht gäbe, wären die Ukrainer überrollt. Und für die EU ist es extrem wichtig, dass irgendein Land, Macron fühlt sich nicht zuständig für den Osten, dass irgendein Land da jetzt mal nach vorne tritt. Eben nicht im nationalen Interesse, sondern im europäischen Interesse. Deutschland ist da gerade mehr oder weniger fast ein Totalausfall. Mhm.
Viola von Kramon von Bündnis 90 Die Grünen. Sprechen wir drüber mit Ihrer Parteifreundin Außenministerin Annalena Baerbock. Guten Morgen, Frau Ministerin.
Schönen guten Morgen.
Warum wird Deutschland bei so vielen gerade als Totalausfall wahrgenommen?
Ich nehme das etwas anders wahr. Natürlich wird auf Deutschland stark geschaut, weil wir sind das stärkste Industrieland in der Europäischen Union. Wir haben bei außen- und sicherheitspolitischen Fragen in der Vergangenheit uns sehr zurückgenommen aus einer besonderen Rolle und Situation heraus. Aber ja, ich teile, wir müssen jetzt in diesem Moment, wo sich unsere europäische Friedensordnung komplett verändert hat, wo wir erstmals wieder auch von Bedrohung sprechen, müssen wir als Deutsche eine andere Verantwortung wahrnehmen. Und das tun wir. Und deswegen war ich gerade ja in Kiew, habe viele, viele Gespräche geführt, deutlich gemacht, wo wir unterstützen. Bin im ständigen Austausch mit meinem Außenministerkollegen aus der Ukraine, um gerade bei der Luftverteidigung in den nächsten Monaten die Ukraine deutlich besser zu unterstützen. Weil im Donbass, ja, Sie haben es beschrieben, ist die Lage einfach katastrophal.
Sie haben gesagt, Sie nehmen das anders wahr. Aber irgendwo hat Ihre Parteifreundin Viola von Kramon das ja her. Und ich kann mich tatsächlich selbst auch nicht erinnern, dass Deutschland mal so geballt von seinen Verbündeten kritisiert worden ist in letzter Zeit. Artis Pabrix, lettischer Verteidigungsminister, sagt öffentlich, das Vertrauen in Deutschland ist bei nahezu null angekommen. Also nochmal, warum schafft es die Ampel nicht, derzeit Vertrauen zurückzugewinnen?
Also aus meiner Sicht tun wir das. Wir hatten in den letzten Jahren, und ja, klar ist deswegen das Vertrauen angeschlagen, zum Beispiel mit der Entscheidung der Vorgängerbundesregierung zu Nord Stream 2, wo sich die deutsche Bundesregierung damals komplett gegen die Sichtweise der Balken.
Entschuldigung, wenn ich da direkt einhake, aber Nord Stream 2 ist ja gar kein Thema mehr, momentan kein großes. Es geht jetzt um Waffenlieferung und von Deutschland kommt nichts an. Das ist die Wahrnehmung in der Ukraine und das ist auch die Wahrnehmung bei vielen östlichen NATO-Partnern.
Naja, ich bin ja selber unterwegs. Ich war im Baltikum und da haben wir genau gemeinsam drüber gesprochen, wie wir die Ukraine unterstützen, wie wir verstärken können. Deswegen haben wir Stringer geliefert, haben Strehler geliefert, liefern jetzt im Ringtausch auch Panzer über unsere Partner. Aber deswegen stärken wir auch unsere Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit. Mhm. Und genau deswegen war es mir so wichtig, innerhalb der NATO, das inoffizielle NATO-Treffen war ja genau hier in Berlin, um deutlich zu machen, wir stehen zu unserer Verantwortung, wir stehen zu unserer Bündnisverteidigung. Und das war mir ja auch wichtig, dass wir das jetzt mit Blick auf das Sondervermögen genau so im Grundgesetz verankern, um das Vertrauen, was ja angeschlagen ist, um das zu stärken. Weil wir können in dieser furchtbaren Situation nur gemeinsam als Europäer, nur gemeinsam als NATO-Partner und auch nur gemeinsam in der Bundesrepublik Deutschland dafür sorgen, dass wir wehrhaftig sind und vor allen Dingen, dass wir gegenüber unseren östlichen Partnern deutlich machen, wir verteidigen jeden Zipfel unseres gemeinsamen Bündnisgebiets. Und ja, da müssen sich die Partner auf uns verlassen können.
Ich verspreche hiermit Ihnen hoch und heilig, weil Sie schon darauf angesprochen haben. Ich spreche das Sondervermögen noch an, möchte aber erstmal bei dem Thema bleiben, das ich angesprochen habe. Sie haben jetzt gerade über den Ringtausch gesprochen. Auch der funktioniert nicht momentan. Polen ist sauer auf Deutschland, weil Deutschland die versprochenen Panzer für den Ringtausch an Polen nicht liefert, sagt Polen.
Ja, und auch darüber habe ich mit meinem polnischen Außenminister gesprochen. Also ich verstehe die Nachfragen und die Situation ist, deswegen sind wir ja in den Ringtausch reingegangen, dass wir nicht sofort Panzer auf Bestellung liefern könnten, dass vor allen Dingen der Ukraine Panzer russischer Bauart vor allen Dingen helfen, weil da nicht lange trainiert werden muss. Wir liefern ja zum Beispiel die Panzerhaubitzen gemeinsam mit den Niederlanden zusammen. Da haben wir gesagt, das dauert 40 Jahre Ausbildung.
40 Tage.
40 Tage Ausbildung. Das bedeutet also Zeitverzögerung. Verzögerung. Deswegen liefern wir jetzt im Ringtausch erstmal zum Beispiel auch über die Tschechen, wo wir den Ringtausch jetzt genau gestartet haben. Da kommen auch die Panzerlieferungen. Und so machen wir einen sozusagen Auffüllen nach dem anderen. Beginnt mit den Tschechen, weil das am schnellsten gegangen ist. Dann mit den Polen. Das habe ich auch gemeinsam mit den Polen besprochen. Aber klar ist, dass wir nicht alle Panzer auf einmal liefern könnten, weil sonst hätten wir direkt in die Ukraine liefern können. Der Sinn des Ringtausches ist ja, dass die, die sofort geliefert werden können, die Ukrainer sofort nutzen können, sofort geliefert werden und dann wird gemeinsam im Bündnis aufgefüllt.
Warum liefert Deutschland keine westlichen Schützen und Kampfpanzer, das, was die Ukraine schon seit 2 Monaten fordert?
Weil wir gemeinsam mit unseren NATO-Partnern geschaut haben, dass wir das jetzt liefern, was ich gerade gesagt habe, dass Panzer geliefert werden, die schnell geliefert werden können von russischer Bauart, weil die sofort in Einsatz kommen können. Bei den Panzerhaubitzen, ich möchte es gerne einmal erklären, bei den Panzerhaubitzen, was eben ein System ist, was technisch ausgereifter ist, haben wir diese 40 Tage erstmal Training und bei anderen Systemen haben wir noch weiteres Training, was es dann entsprechend braucht. Wir werden mit Luftverteidigung, weil das ist jetzt der Punkt, den sie vor allen Dingen brauchen, dafür sorgen, dass das auch von deutscher Seite mit geliefert werden kann. Aber die Situation ist einfach, wie sie ist. Die haben wir uns auch nicht so gewünscht, dass wir selber massiv Lücken in unserem System haben. Deswegen müssen wir bei der Rüstungsindustrie bestellen. Deswegen müssen wir uns mit anderen Partnern zusammentun, weil wir vieles, was jetzt gebraucht würde, nicht selber haben oder eben nicht sofort zum Einsatz kommen kann. Aber wir gehen die Schritte gemeinsam mit unseren Partnern.
Wollen Sie, dass die Ukraine den Krieg gewinnt? Habe ich Rolf Mütze nicht auch schon gefragt.
Russland darf diesen Krieg auf gar keinen Fall gewinnen. Und das heißt, es braucht, das braucht eine strategische Niederlage für Russland. Und die Ukraine muss wieder frei über ihr Land entscheiden können. Und das bedeutet, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnen darf.
Und die Ukraine soll den Krieg nicht gewinnen?
Doch, die Ukraine muss in Freiheit, in Frieden, in Sicherheit leben können, wie jedes andere Land der Welt auch.
Ich verstehe nicht, warum sich alle in der Bundesregierung mit dieser einfachen Aussage so schwer tun. Können Sie das einfach mal für den Laien erklären? In anderen Ländern hat man ja auch nicht so eine Skrupel. Ursula von der Leyen sagt das ganz klar. We want them to win.
Ja, das wollen wir auch.
Ja. Und warum sagen Sie es dann nicht? Und warum sagt es nicht der Kanzler?
Wir haben das immer wieder sehr, sehr deutlich gemacht, dass wir die Ukraine in die Lage versetzen müssen, dass sie sich verteidigen können und dass sie ihr Land wieder frei haben und damit in diesem blutigen Krieg diejenigen sind, die für ihre Freiheit und Sicherheit in ihrem Land sorgen können. Und deutlich gemacht, dass Russland, was mit jeglicher Friedensordnung gebrochen hat, diesen Krieg nicht gewinnen darf. Das bedeutet, die Ukraine muss gewinnen können.
Was wäre denn eine strategische Niederlage Russlands, wenn sie nur den Donbass erobern, beispielsweise?
Dann ist das Land ja nicht frei. Das habe ich ja immer wieder deutlich gemacht, dass die Ukraine über ihr Land frei entscheiden können muss. Wir sehen mit Blick auf den Donbass ja, was in den letzten Jahren auch passiert ist, dass bloß wenn es eine Abwesenheit von Militärangriffen gibt, dass das nicht Frieden und Freiheit bedeutet. Ich habe gerade auch zu der Preisverleihung der belarussischen Opposition Svetlana Tichanowskaja und ihr beiden Kolleginnen deutlich gemacht, Abwesenheit von Bombenangriffen zum Beispiel bedeutet nicht Freiheit und Sicherheit. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir die Ukraine in dieser Situation weiterhin unterstützen, weiterhin dafür sorgen, dass sie gerade im Donbass die russischen Truppen zurückdrängen können. Wir haben das ja an den Orten gesehen, wie zum Beispiel Butscha oder Irpin, wo Orte eingenommen worden sind, was dort passiert ist, nämlich schlimmste Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir die Ukraine weiterhin bei ihrem Recht auf Selbstverteidigung, und Selbstverteidigung heißt ja, dass sie ihr Land komplett verteidigen, unterstützen.
Gibt es für Sie eine rote Linie bei den Waffenlieferungen jenseits des direkten Kriegseintritts von der NATO gegenüber Russland?
In der Politik muss man immer dafür sorgen, dass man nicht Schlimmeres tut, als man eigentlich beabsichtigt. Und deswegen haben wir ganz am Anfang gesagt, auch wenn es uns wahnsinnig schwer gefallen ist, ich hatte ja gesagt, wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, auch wenn es einem das Herz zerreißt, als wir über Flugverbotszone gesprochen haben, dass es keinen Krieg zwischen der NATO und Russland gibt, weil das weiteres Leid, massives Leid mit sich bringen würde. Aber ansonsten unterstützen wir die Ukraine mit allem, was wir können.
Wie ist es mit der informellen NATO-Abstimmung? Kampfsprache, über die ja seit einer Woche geredet wird, dass keine Kampf- und Schützenpanzer westlicher Bauart an die Ukraine geliefert werden. Das sagt ja das SPD-geführte Verteidigungsministerium, namentlich die Staatssekretärin Siemtje Möller. Im Baltikum kennt man die Absprache nicht. In Großbritannien wird sie bestritten. Ist diese Absprache im Auswärtigen Amt bekannt?
Also die Stärke unseres gemeinsamen Bündnisses ist ja, dass wir gemeinsam Schritt für Schritt vorgehen, dass wir gemeinsam vorangehen. Wir liefern jetzt all das, was wir haben, und wir haben deutlich gemacht, wir werden in Zukunft die Ukraine weiterhin verteidigen. Aber ich rede jetzt nicht über Einzelabsprachen.
Schön gesagt, das war nicht meine Frage. Ja. Gab es diese Absprache oder nicht?
Ich werde nicht über Einzelabsprachen im Radio sprechen. Ich habe klar und deutlich gesagt, wir unterstützen die Ukraine so, dass sie in Frieden und Freiheit auch in Zukunft leben können, und das gemeinsam im NATO-Bündnis. Mhm.
Frau Ministerin, reden wir über den 100 Milliarden Euro Schattenhaushalt für die Bundeswehr, der jetzt kommen soll. Ist in der Nacht mit der Union vereinbart worden. Sie wollten davon auch die Cybersicherheit ausbauen. Jetzt ist in dem Kompromiss mit der Union, den Sie für die Grundgesetzänderung brauchen, festgelegt, dass das Geld ausschließlich für die Streitkräfte verwendet werden darf. Wie bewerten Sie das?
Wir haben in den letzten Wochen festgestellt, genau das, was Sie auch deutlich gemacht haben, dass wir mit Blick auf die Wehrhaftigkeit und vor allem unsere Bündnisfähigkeit im Bündnis eben massive Lücken haben, und dass wir schnellstmöglich, um das Vertrauen, was Sie gerade angesprochen haben, im Bündnis sicherzustellen, an unserer Verteidigungsfähigkeit arbeiten müssen. Und deswegen müssen wir jetzt die nächsten Jahre dafür nutzen, die Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Das war mir wichtig, das im Grundgesetz entsprechend zu verankern. Und zugleich haben wir die Cyberabwehrfähigkeit im Ertüchtigungsgesetz verankert, indem wir deutlich machen, es geht nur Sicherheit Hand in Hand, die Bundeswehr so fit zu machen, dass wir unsere östlichen Partner auch im Baltikum und an anderen Orten unterstützen können und nicht nur versprechen, und zugleich eine Cyberabwehrstrategie auf den Weg zu bringen, weil das ist ein hybrider Krieg, und deswegen müssen wir hier in diesem Bereich massiv nachlegen, und das werden wir auf Grundlage eines gemeinsamen Konzeptes tun, was wir im Rahmen der nationalen Sicherheitsstrategie erarbeiten und dafür natürlich auch Geldmittel, und zwar in größerer Summe, zur Verfügung stellen.
Aber im Grundgesetz steht das jetzt nicht. Da steht, das Geld soll ausschließlich für die Ertüchtigung der Streitkräfte verwendet werden. So hat es uns zumindest auch nochmal Rolf Mützenich erklärt. Ist das ein schmerzhafter Kompromiss für Sie? Sie hatten sich ja besonders genau dafür eingesetzt.
Ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir die Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit hochhalten, und da zählen unterschiedliche Aspekte zu, auch Cyberabwehrfähigkeit im militärischen Bereich, der in diesem Bereich auch entsprechend gestärkt wird. Aber in dieser Situation, wo wir im Bündnis zusammenstehen, müssen wir natürlich auch als Bundesregierung und bei einer Grundgesetzänderung Zweidrittelmehrheit als demokratische Parteien einen Weg beschreiten, dass wir nicht den Balken versprechen, wir verstärken eure Ostflanke, aber dann können wir die Gelder nicht zur Verfügung zu stellen. Und deswegen haben wir jetzt ein Gesamtpaket geschnürt, wo wir schnell unsere Verpflichtung in der NATO erfüllen können. Und die Lücken, das haben wir gesehen, leider sind viel dramatischer, als wir am 27. Februar alle erahnen konnten. Wir können auch nicht mehr mit digitalisierten Funk gerade Übung machen im Baltikum. Da müssen wir sofort die Gelder zur Verfügung stellen. Und die Cyberabwehrstrategie, wo wir auf Bundesebene auch noch dafür sorgen müssen, dass der Bund hier mehr Kompetenzen hat, dafür würden wir die Grundlagen schaffen. Das haben wir im Errichtungsgesetz, was zusätzlich vereinbart wurde, festgelegt. Deswegen ist das eine gemeinsame Verständigung, ein guter Kompromiss, wo wir dafür sorgen, dass sich die NATO auf uns verlassen kann, unsere Bündnispartner auf uns verlassen können und zugleich die große Herausforderung von Cyberabwehr, die wir ebenfalls massiv angehen müssen, gesetzlich verankert haben, dass wir das im Rahmen unserer nationalen Sicherheitsstrategie umsetzen.
Und letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Die Union hat zugesichert, dass sie dieser Grundsatzänderung in voller Mannschaftsstärke zustimmt.
Wir haben gemeinsam deutlich gemacht und deswegen gestern Abend ja dann auch noch mit unseren Fraktionen entsprechend gesprochen, dass das, was wir hier uns darauf verständigt haben, dass wir das im Bundestag mit 2/3 Mehrheit verabschieden. Aber das ist zum Glück ein freies Land mit Abgeordneten, mit freiem Mandat. Und wir werden gemeinsam dafür werben, dass wir unsere Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit stärken, die Lücken bei der Bundeswehr, die massiv sind, so schließen, dass die Soldaten und Soldatinnen sich an den Einsatz gehen können und unsere Cyberabwehrfähigkeiten auf den Weg bringen.
Und jetzt ist es gleich 7:30. Frau Baerbock, vielen Dank für das Gespräch.
Danke ebenso. Alles Gute.
Ihnen auch.